absteigen und weiter über. Und ich höre die Klimaanlage gerade ziemlich laut. Ja, sie auch. Okay, tut mir leid, da kann ich leider nicht mehr machen. Bevor wir weitermachen mit Lämmer 25, noch ein, zwei allgemeine Ansagen zu Donnerstag. Immer noch so ein komisches Geräusch. Okay, vielleicht ist das nur in meinem Kopf, das kann auch passieren. Donnerstag. 3G-Nachweis mitbringen, Personal- oder Studiausweis mitbringen, FFP2-Maske, vielleicht noch eine zum Wechseln, nur für den Fall, für die Klausur. Natürlich dürfen Sie zwischendurch was trinken und so weiter, genau wie beim letzten Mal. Alles ist ansonsten auch so wie beim letzten Mal. Sie gucken dann wieder, in welchen Raum Sie müssen, bla bla bla. Das ist diesmal einfach. Dann werden wir uns auch wieder mit der Korrektur beeilen, sodass dann hoffentlich ganz viele von Ihnen am Wochenende schon wissen, dass Sie die Modulvorleistung haben. Yay, das wäre toll. Was wollte ich noch ansagen? Wenn Sie jetzt kurzfristig noch irgendwas brauchen, noch eine extra Podcast-Folge oder so, dann am besten jetzt, also am Ende dieser Vorlesung oder mit Jean-Luc oder wie auch immer, mir mitteilen, denn jetzt kann ich noch was machen. Donnerstag ist es dann ein bisschen spät. Donnerstag früh ist aber noch eine Notfallsprechstunde, also die ganz normale Sprechstunde, die Sie aber dann gerne so für Last-Minute-Fragen noch benutzen können, wenn Sie das möchten. Ich glaube, das war alles. Fällt Ihnen gerade noch irgendwas ein, was wir besprechen sollten vor Donnerstag? Nein, gut. Mir fällt nämlich jetzt auch gerade nichts mehr ein. Ich glaube, wir haben das jetzt schon ganz gut erklärt alles. Wir wissen ja vom letzten Mal schon, wie es geht. Dann können wir jetzt weiter über Matrizen reden, würde ich sagen. In Lämmer 25 geht es um Bastelmatrizen, das ist das Bastellämmer. Letztes Mal haben wir uns angeschaut, wie Additions- und Tauschmatrizen aussehen. Jetzt schauen wir uns an, wie die wirken, wenn man eine Matrix von rechts damit multipliziert. Zuerst behaupte ich, dass Tausch- und Additionsmatrizen invertierbar sind. Das ist eine Übungsaufgabe für Sie und ich gebe mal so als Stichwort Rang. Gucken Sie sich an, wie die Matrizen aussehen. B und C beweisen wir. Und dafür habe ich schon so ein bisschen was vorgemalt an der Tafel. Das ist von Ihnen aus rechts. Genau, da klappe ich dann gleich hin und wir gucken uns das zusammen an. Der Witz wird nämlich sein, sich die Tausch- und Additionsmatrizen einmal anzuschauen und zu gucken, wo die überhaupt von der Einheitsmatrix abweichen. Denn wenn man eine Matrix mit der Einheitsmatrix multipliziert, dann ändert sich ja gar nichts. Wenn man die Matrix mit einer Matrix multipliziert, die so ähnlich aussieht wie die Einheitsmatrix, dann erwarten wir, dass sich jetzt auch nicht überall zwingenderweise was ändert, sondern dass man ziemlich genau die Stellen sehen kann, an denen was passiert. Gucken wir also nochmal da drauf. Was passiert bei einer Tauschmatrix? Bei der Tauschmatrix IJ nehmen wir die Einheitsmatrix der passenden Größe, also hier N kreuz M, glaube ich. Und wir vertauschen einfach die I-te und die J-te Spalte, sodass dann also an der entsprechenden Stelle in der Diagonale plötzlich eine 0 steht. Die 1 steht an einer anderen Stelle, als man es erwarten würde, wenn man von der Einheitsmatrix ausgeht. Und bei einer Additionsmatrix ist es so ähnlich. Da haben wir auch die Einheitsmatrix. Diesmal stehen wir Spalten von D Stern T J so aussehen wie die von D, wenn man sich gerade die Ite oder die J-Spalte anguckt. Das haben wir uns gerade so ein bisschen überlegt, wie wir das angeschaut haben. Und dann gucken wir uns die Ite und die J-Spalte an und versuchen irgendwie zu sehen, dass die vertauscht werden, wenn man mit dieser Matrix interagiert. Ich habe aber nur eine Frage gesehen. Ja? Oder eine Anmerkung?
Stelle, schreibe ich auf, das ist dann die Stelle. zerstört sich selbst.
Es war nur eine Frage der Zeit, dass ich mich komplett mit Kreide einsaue.
Der letzte Antrag an der Stelle. Was habe ich gesagt? Jetzt sind wir in der letzten Zeile, also N. Und immer noch in der I-Spalte. An der Stelle N-I. Die Spalte ist, naja, gleicher Summationsindex, alles genauso aus, aber diesmal laufe ich nicht durch die erste Zeile von D, sondern durch die letzte. Steht da also D, N, S mal T, S, I. Das ist immer noch genauso, weil ich ja immer noch die i-te Spalte von der Tauschmatrix angucke. So, gleiche Überlegung. Die sind fast immer 0, bis auf eine Stelle, da muss S gleich J sein, dann ist hier auch ein J, also bleibt hier D, N, J übrig. Und wenn wir das jetzt einmal durchgehen, diese ganze Spalte, dann sehen wir, der erste Eintrag, 1J, gehört zur J-Spalte von D und nicht mehr zur I. Das heißt, wir sind hier zwar in der I-Spalte von diesem Produkt, aber die Elemente, die wir sehen, gehören zur J-Spalte von D. Das heißt also schon mal, dass wir jetzt gesehen haben, dass an die Stelle der I-Spalte die J getreten ist. Jetzt müssen wir noch überlegen, dass es andersrum auch passt. Das ist aber im Prinzip die gleiche Rechnung. Also ist die I-te Spalte von D Stern T J genau wenn ich da jetzt multipliziere. Ich gehe jetzt wieder in Gedanken die Zeilen von D durch und kombiniere die mit den Spalten von der Additionsmatrix. Und meistens ist das ganz unspektakulär, weil da so Einheitsvektoren stehen. Die kopieren also immer einen Eintrag. Ansonsten wird mit 0 multipliziert, da kommt dann nichts dazu. Das heißt, dass die einzige Spalte, die überhaupt interessant ist und in der was passieren kann, die ist, wo in der Additionsmatrix in der Spalte ist. Ich nehme jetzt also wieder so einen Spaltendex her, sei L, sei L aus 1 bis M. So, jetzt muss L ungleich J sein. Und, na, wir überlegen nochmal, was die Notation bedeutet bei den Additionsmatrizen. Das Lambda steht an der Stelle IJ, also in der I-Zeile. Die Zeilen sind für uns gerade nicht so wichtig. verstehen will, was in den Spalten des Produkts passiert, dann muss ich mir die Spalten der Matrix angucken, die rechts sind. Einfach so, wie die Matrix-Multiplikation funktioniert. Okay, aber erstmal wieder ein allgemeiner Satz dazu, was passiert, wenn wir eine Spalte angucken, die nicht die J ist. Dann kopieren wir einfach das, was wir sehen. Wir kriegen also wieder die gleiche Spalte wie schon bei der Matrix D.
Dementsprechend kopiere ich wieder einen Eintrag und habe dann noch plus Lambda mal für eine andere Stelle.
Standard was drauf. Was haben wir da jetzt gefunden? D1i und i läuft von 1 bis m heißt, ich laufe immer an der ersten Stelle lang und dann durch die Zeilen. Das heißt, hier habe ich die. Ich laufe von 1 bis m. Okay, also machen wir das zuerst für 1. Bin ich hier an der ersten Stelle und sehe dann einmal den Eintrag, der aus der Matrix D kommt, selber. Der steht hier, aber es ist der von der J'ten Spalte. Und dann lambda mal den entsprechenden Eintrag aus der I'ten Spalte. Genauso hier. Eintrag aus der J'ten Spalte plus lambda mal Eintrag aus der I'ten Spalte. Und da ich das, ich meine, wir haben jetzt hier nur den ersten und den letzten angeguckt, aber es ist ja überall dasselbe. Das heißt, was ich hier bekomme in dieser Matrix, der hier, ist, dass in der I'ten Spalte nichts passiert ist, aber in der J'ten habe ich jetzt plötzlich eine Kopie der J'ten Spalte, so wie sie vorher da war, und dann jeweils lambda mal das, was in der I'ten Spalte steht. Heißt also, wenn ich das zusammenfasse, dass ich tatsächlich bei der J'ten Spalte lambda mal die I'te drauf addiert habe. Und das ist auch genau das, was da steht. Lambdafaches der I'ten Spalte wird zur J'ten Spalte addiert. Den Rang. Dann gucken wir mal. Ich habe mir überlegt,
dass ich mal die zweite und die vierte Spalte hier behandle. Und zwar indem ich die erste benutze und die abziehe. Einmal von der zweiten und einmal von der vierten. So, dann kann man jetzt so durchgehen, einfach zu Fuß. Erste Spalte habe ich eine 1 am Anfang. Wenn ich die abziehe bei der zweiten und der vierten, habe ich da jeweils eine 0. Das passt schon mal sehr gut. Dann habe ich da vorne noch eine 1 an der zweiten Stelle. Die macht dann aus der 0 in der zweiten Spalte eine minus 1 und die 1 in der letzten Spalte geht weg. Dann habe ich da vorne eine 2 stehen. Die macht aus der 1 in der zweiten Spalte eine minus 1 und aus der 2 in der letzten Spalte eine 0. Und dann gucke ich noch in die letzte Zeile, da habe ich vorne eine 0 stehen, sodass da also nichts passiert, wenn ich damit rumgehe. Und so komme ich, indem ich das nacheinander mache, und hier ist auch egal, wie rum ich das mache, weil ich da zwei Spalten unabhängig voneinander bearbeite, komme ich dann auf eine neue Matrix, die ich D genannt habe. Und an der ist ganz schön, dass da sehr viele Nullen stehen und man deswegen sehr viel schneller Dinge sehen kann, oder? Die ist doch übersichtlicher als die anderen. Sie sehen nicht so begeistert aus. Jetzt, ich erkläre mal, warum ich finde, dass es übersichtlicher ist. Wenn ich mir hier den ersten und den zweiten Zeilenvektor angucke, dann sehe ich auch wieder sofort, dass die eine linearunabhängige Menge bilden. Gut, das hatte ich vorher auch schon, da habe ich noch nicht so viel gewonnen. Wenn ich jetzt den dritten Zeilenvektor dazu nehme, kann ich aufgrund der Nullen sofort sehen, da muss ich nicht lange hingucken, dass diese drei Zeilenvektoren auch eine linearunabhängige Menge bilden. Und jetzt kommt der Witz. Die drei ersten Vektoren haben jetzt alle in der letzten Komponente 0 stehen, sodass ich jetzt wirklich ganz leicht sehe, dass der vierte Zeilenvektor nicht im Erzeugnis dieser ersten drei liegt. Denn der hat ja am Ende was stehen, was nicht 0 ist. Jetzt kann ich also ziemlich einfach hinschreiben, dass die Menge dieser vier Vektoren linearunabhängig ist, sodass ich jetzt sofort sehe, der Rang ist 4 und nicht 3. Und das hätte ich bei der anderen Matrix nicht so schnell gesehen. Und das waren nur zwei kleine Umformungen, um in diese Form zu kommen, mit diesen Stufen, also diese Dreiecksgestalt. Das ist das, worauf ich hier hinaus will. Hier kann man wirklich schnell sehen, dass die Zeilenvektoren eine Basis von R auf 4 bilden. Und das liegt an dieser Stufenform. Hier, das ist das, was ich später untere Dreiecksform nennen möchte. Hier haben wir unterhalb der Hauptdiagonalen, also quasi unten links in der Matrix, irgendwelches Zeug stehen, interessiert uns nicht. Auf der Diagonale darf auch alles Mögliche stehen. Aber oben rechts davon, da dürfen nur Nullen sein. Das ist die Form, in die wir die Matrix jetzt umgewandelt haben, an der man den Rang so schön ablesen kann. So, das möchte ich jetzt ein bisschen formalisieren in der nächsten Definition. Aber vorher möchte ich gucken, ob es jetzt noch Fragen dazu gibt. Ja. Eine von diesen Matrix-Multiplikationen, ja klar, kann ich machen. Also beide vielleicht nicht, einfach weil 4 kreuz 4 immer so ein bisschen dauert, aber eine mache ich total gerne. So, Moment. Dann gehen wir hier mal eine Tafel, wo noch nicht so viel dran steht. Gut, dann machen wir mal A Stern, die erste Additionsmatrix, also A1, 4 minus 1. Und wir machen das mal wirklich zu Fuß. Okay? Das heißt, ich schreibe jetzt die Matrizen nochmal ab. 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 2, 1, 3, 2 und 0, minus 1, 1, 2. Wer sagt mir denn, wie diese Additionsmatrix aussieht? Also, ein bisschen was weiß ich schon, denn die ist ja so ähnlich wie die Einheitsmatrix. Aber jetzt muss ich irgendwo strategisch schick diese minus 1 platzieren. Wo ist die? Genau, ich sehe schon, dass Leute irgendwie so zeigen, das ist gut. Das ist jetzt das, worum es geht. Wo ist die minus 1? Ist sie denn so? Ja? Ja?
Hier ist in der ersten Zeile.
Erste Zeile und wo?
Spalte. Vierte Spalte.
Vierte Spalte, also hier. Okay, und der Rest ist 0. So, ich glaube, Minus jetzt. Und wir rechnen. Okay. Erste Zeile kombiniert mit der ersten Spalte, da sehen Sie schon, das ist wie bei der Einheitsmatrix, das heißt, hier unten passiert nichts und ich kopiere nur diesen ersten Eintrag hier vorne. Einmal 1, sonst passiert nichts. Erste Zeile, zweite Spalte, genau dasselbe. Ich kopiere den zweiten Eintrag, der Rest ist 0, da passiert nichts, also eine 1. Erste Zeile, dritte Spalte, das ist immer noch total unspannend. Ich kopiere jetzt den dritten Eintrag, 2. Ich kopiere die 1. Ich kopiere die 3. Jetzt wird es interessant. Dritte Zeile, vierte Spalte. 2 mal minus 1 ergibt minus 2. Merken. Plus 0, plus 0, plus 2, minus 2 plus 2 ergibt 0. Toll, jetzt lang, oder? Letzte Zeile. Ich freue mich. Ich kopiere die 0. Ich kopiere die minus 1. Ich kopiere die 1. Letzte Spalte, das ist interessant. 0 mal minus 1 ist 0. Minus 1 mal 0 ist 0. 1 mal 0 ist 0. Noch ist nichts Spannendes passiert. Oh, aber hier. 2 mal 1 ist 2. Also steht da noch eine 2. Und das war's. So. Und dann kommt als nächstes diese Matrix hier, kombiniert mit der nächsten Additionsmatrix. Das können Sie alleine. Jetzt haben Sie gesehen, wie es läuft. Und dann kommt die Matrix raus, der steht. Jetzt haben Sie hoffentlich noch ein bisschen plastischer vor Augen, dass man immer dann, wenn die Spalten aussehen wie bei der Einheitsmatrix, wirklich nur kopiert, was da steht, und nur dann, wenn wir davon abweichen, passiert was Aufregendes. Okay, da ist ein Schaden.
Also können wir kurze Zeit eigentlich wirklich spalten, wo ich jetzt nicht dazu erklären, eigentlich nur wirklich nur Wünsche schreiben, kurz und so bei der Spalte, wo was passiert, was
wir finden. Ja, genau. Und das ist ein sehr guter Trick, wenn man gucken will, welche Basteleien da jetzt weiterhelfen. Immer an der Wand. Etwas sieht was aus wie die Einheitsmatrix, dann kopiert sich alles einfach. Nur dann, wenn man das ändert in der Spalte, dann ist es. Und eine interessante Aufgabe, Übung, was auch immer, Challenge ist, sich zu überlegen, was eigentlich passieren würde, wenn man die Bastelmatrize nicht von rechts, sondern von links aufgemacht ist. Was passiert dann? Jetzt haben wir dann argumentiert mit den Zeilen der ursprünglichen Matrix, mit den Spalten der Bastelmatrizen, das würde sich dann umkehren. Dann los. Bestimmt auch irgendwas Wichtiges. Wahrscheinlich was anderes, weil Matrixmultiplikation nicht kommutativ ist, aber hey, wer weiß. Okay, können wir weitermachen? Brauchen Sie noch irgendwas? Hat es geholfen? Gut. Dann können wir jetzt über Stufenmatrizen und Dreiecksmatrizen und sowas reden. Fangen wir an, nicht gleich ganz auf einmal zeigen. Fangen wir an mit der Stufenform. Stufenform und Dreiecksform haben was miteinander zu tun. Der Witz, warum ich hier beides mache, ist, dass ich Dreiecksformen nur für quadratische Matrizen definiere. Und ab und zu, zum Beispiel bei linearen Gleichungssystemen, sehen wir aber auch Matrizen, die nicht quadratisch sind. Und dann möchte ich mit der Stufenform halt was einführen, was eine ähnliche Idee einfängt. Die Idee ist immer, dass man Sachen schnell sieht, also zum Beispiel einen Rahmen. Und dafür habe ich jetzt eine Matrix A mit Einträgen D. Wieso die D heißen, weiß ich gerade auch nicht. Aber macht nichts, das ist eine N-Kreuz-M-Matrix über K. Und jetzt möchte ich einfach nur sagen, was der Leiteintrag ist, einer Spalte der Matrix. Der Leitantrag, Leitantrag. Ich habe einen Antrag zur Geschäftsordnung. Der Leiteintrag ist der erste von 0 verschiedenen Einträgen. Das heißt, wenn wir jetzt hier mal gucken, bei dieser wunderbaren Matrix, dann ist hier der Leiteintrag 1. Hier ist der Leiteintrag auch 1. Hier ist der Leiteintrag. Ich hätte nicht gehört, dass das Wort so schwierig ist. Das schreibt sich ganz einfach. Okay. Hier haben wir 0, 0 und der erste von 0 verschiedenen ist der hier 3. Und hier haben wir 0, 0, 0, der erste von 0 verschiedenen ist 2. Okay? So liest man die Leiteinträge ab. So. Und wenn eine Spalte nur aus 0 besteht, gibt es keinen Leiteintrag, weil ja alles 0 ist. Okay. Das nur, weil der Spezialfall natürlich manchmal vorkommt. Und jetzt kommt eine Matrix mit Einträgen S, I, J, die auch wieder nicht quadratisch sein muss, das ist der Witz. Und wir wollen sagen, was es heißt, dass die Stufenform hat. Deswegen S, S wie Stufenform. Und die drei Stufenformeigenschaften heißen SF1 bis SF3. Und hier sind sie. Falls die Matrix 0 Spalten hat, dann müssen die alle ganz rechts stehen. Die dürfen nicht irgendwo in der Mitte rumlaufen. Wenn man da so einen Leiteintrag hat, dann dürfen daneben nur noch Nullen stehen. Können wir ja hier mal überprüfen. Hier ist es so. Leiteintrag, daneben nur Nullen. Leiteintrag, daneben nur Nullen. Okay, passt. Dann soll es in jeder Zeile höchstens einen Leiteintrag geben. So, was heißt das jetzt? Da ist vielleicht einfacher, wenn wir hinmalen, was es heißt, dass es nicht erfüllt ist. Gucken wir uns die Matrix hier oben mal an, die Additionsmatrix. Leiteintrag 1. Hier hinten ist der Leiteintrag minus 1, aber auch in der ersten Zeile. Das heißt, dass das die Stufenform verletzen wird. Und anschaulich, wenn ich an Stufen denke, denke ich an Stufen, die so abwärts gehen. Und das ist hier ja nicht so. Da haben wir hier eine Stufe, es geht irgendwie runter und dann plötzlich wieder hoch. Das soll nicht erlaubt sein. Das ist quasi die Anschauung, die hinter diesen Stufenmatrizen steckt. Ergibt es Sinn für Sie? Das freut mich. Mehr Beispiele kommen natürlich auch noch. Aber ein bisschen was haben wir jetzt schon gesehen. So, jetzt kommt der Spezialfall von quadratischen Matrizen. Da möchte ich gerne eine Matrix, untere Dreiecksmatrix nennen, wenn nur unterhalb und auf der Hauptdiagonale irgendwelches Zeug steht und oberhalb davon alles Null ist. So wie hier. Das machen wir nicht ganz. Wenn diese 1 da oben nicht wäre, wenn das eine 0 wäre, wäre das eine untere Dreiecksmatrix. Das hier ist eine obere. Denn unterhalb der Diagonalen ist alles 0. Nur oberhalb davon und auf der Diagonale steht interessantes Zeug. Das ist also ein Beispiel für eine obere Matrix. Oben und unten markiert bei mir, wo von 0 verschiedenes Zeug stehen kann. Also wo quasi das Gewicht ist, wo was los ist in der Matrix. Ich weiß nicht, ob Sie das intuitiv finden. Ich konnte mir so rum tatsächlich besser nennen. Untere Dreiecksmatrix heißt, unterhalb der Diagonalen und auf der Diagonalen darf interessantes Zeug stehen, oberhalb nur 0. Und bei der oberen Dreiecksmatrix ist es genau andersrum. In der Definition steht noch ein bisschen genauer und erklärt mit Matrix-Einträgen, was es bedeutet. Falls Sie das mal formal nachprüfen wollen oder falls Sie einen Algorithmus schreiben wollen, der irgendwas macht, dann muss man ja genau wissen, was los ist. Und jetzt gibt es noch den Spezialfall, dass außerhalb der Diagonale alles 0 ist, zum Beispiel bei der Einheitsmatrix. Und das ist der Spezialfall, wo man gleichzeitig eine obere und eine untere Dreiecksmatrix ist. Solche Matrizen nennen wir Diagonalmatrix. Vorsicht, Warnhinweis, man könnte denken, Diagonalmatrix heißt, dass auf der Diagonale auch alles gleich sein muss. Aber das verlange ich ausdrücklich nicht, das ist nur ein Spezialfall. So eine Matrix, bei der auf der Diagonale überall 2 steht und sonst außerhalb nur 0, ist eine Diagonalmatrix. Aber es ist auch erlaubt, dass da 1, 2, 3, 4, 5 steht. Einverstanden? Haben Sie dazu irgendwelche Fragen? Das ist hoffentlich einigermaßen anschaulich und intuitiv, so wie das jetzt definiert ist. Und der Witz ist eigentlich nur, dass man einmal was für quadratische Matrizen hat, was sehr aufgeräumt ist, und aber auch eine Möglichkeit für nicht-quadratische Matrizen, sowas Ähnliches zu beschreiben. Das ist der Witz bei der Stufenform. Und es gibt davon noch Spezialisierungen, die ich hier alle nicht bespreche, sondern ich brauche nur das.
Ich hätte noch eine Frage, und zwar, was, wenn man so eine zackenförmige Matrix hat, also sagen wir mal, wir haben eine 3×3-Matrix, 0, 1, 0, 1, 0, 0 und 0, 0, 1, das ist auch eine Stufenmatrix.
Fantastische Frage, gucken wir nach. Leiteintrag 1, passt. Leiteintrag 1, steht aber oberhalb davon, das heißt, Nullspalten haben wir nicht. Rechts neben Leiteinträgen steht nur 0. In jeder Zeile gibt es. Ah, das ist ja interessant. Das wäre erlaubt. Kommt mir aber falsch vor. Danke, sehr gute Frage. Ich muss kurz nachdenken. In jeder Spalte heißt der erste von 0 verschiedene Eintrag Leiteintrag. Das ist ja alles okay. Rechts steht nur 0. Seltsam. Wieso geht das? Das sollte nicht gehen. Darüber muss ich nachdenken. Danke. Ich hab wohl selber auch mit so einem Spezialfall rumgebastelt. Warum ist mir der? Liegt das eigentlich mit so einem Verleitantrag? In jeder Spalte? Nee, das ist alles okay. Rechts neben Leiteinträgen steht nur 0. Das heißt irgendwie. Was ist denn hier anschaulich verletzt? Ja, hier ist verletzt, dass neben einer 0 links dann auf einmal ein Leiteintrag kommt. Genau. Das heißt, das. Okay, darüber muss ich aber nachdenken. Vielen Dank. Danke, danke. Ich mache mir einen Kommentar hier dran und überlege. Ich schreibe mir das Gegenbeispiel mal auf. Das ist interessant. Also, ich muss kurz nachdenken, ob das ein Problem ist, denn alles, was ich damit machen will, geht, aber es geht halt ein bisschen mehr als das, was ich dachte. Okay, muss ich drüber nachdenken. Gegenbeispiel wäre jetzt das. Okay, das heißt, die Stufenform, die ich hier definiert habe, ist ein bisschen allgemeiner als die, auf die ich hinaus wollte. Und ich werde darüber nachdenken, wie ich das repariere. Möglicherweise einfach nur durch Stufenform 4, wo irgendwas steht, was links von Leiteinträgen los ist. Darüber denke ich dann nach. Danke. Irgendjemand anders hat es sich auch gemeldet. War das eine ähnliche Frage? Oder noch eine andere? Ich dachte, ich hätte noch eine Meldung gesehen. Okay, vielleicht habe ich mich auch verguckt. Oder es hat sich jetzt erledigt. Gut, das mit den Stufen. Okay, Stufen sehen wir. Aber was ich halt meinte, ist, dass oberhalb und rechts davon alle Einträge 0 sind. Und wir sehen hier, dass das nicht so ist bei dieser Stufenform. Das heißt, ich muss da tatsächlich nochmal nachdenken. Aber das macht nichts, das liefere ich nämlich dann einfach am Donnerstag nach. So, und wir gucken uns die Beispiele an, die wir schon hatten. Also einmal wollte ich ganz gerne nochmal hier drauf hinaus. Das ist die Matrix, die wir vorhin hingebastelt haben. Und da hatte ich ja schon, die hatte ich ja vorhin schon als Beispiel genommen für eine Stufenform. Das ist eine Stufenform, haben wir vorhin schon geklärt, aber es ist keine Dreiecksform, weder oben noch unten, weil wir weder oberhalb noch unterhalb der Diagonalen davon sind. Dann habe ich noch ein Beispiel. Genau, und das ist eins, das so ähnlich aussieht wie ihr es, mit dem Unterschied, dass man hier aber sieht, dass es schief geht wegen der Nullspalte.
Stimmt denn das, was du bei D gesagt hast?
Ja.
D ist
indem man einfach all diese Vektoren schreibt für den Zeilenraum. Dann sieht man aber der steht doppelgerade, lasse ich einfach einmal weg. Die übrigen drei bilden eine linearunabhängige Menge, das kann man fast durch hingucken sehen. Zack, haben wir ein Erzeugungssystem, das linearunabhängig ist mit drei Vektoren der Rang ist 3. Solche Matrizen kann man auch ziemlich leicht ansehen, ob sie invertierbar sind, bla bla bla. Darauf wollen wir hinaus. Der Witz bei dem Ganzen, also bei der Stufenformel und den Dreiecksformen, ist, dass wir Matrizen umwandeln wollen in Matrizen, die eine einfachere Gestalt haben, sodass man Eigenschaften wie welchen Rang die haben, ob sie invertierbar sind. Später kommen wir auf Gleichungssysteme, dass man da die Eigenschaften leichter ablesen kann. Das ist der Witz. Und mehr Beispiele habe ich auch nicht. Da wollte ich dann rangehen. Bla bla bla. Ah, eine kleine Anmerkung habe ich noch. Da bleibe ich mal. Ich bleibe mal kurz bei dir hier. Wie könnte man hier jetzt Umformung machen? stehen. Die müssen wir nicht separat beweisen, weil wir uns ja schon mehrmals jetzt, beziehungsweise weil wir schon mehrmals benutzt haben und weil in der Übungsaufgabe steht, dass die Multiplikation mit invertierbaren Matrizen den Rang nicht verändert. Heißt also, in dem Moment, wo wir da so rumbasteln mit invertierbaren Matrizen, ändert sich der Rang nicht. Das Einzige, was wir zeigen müssen, ist, dass es überhaupt möglich ist, zu einer unteren Dreiecksmatrix zu kommen, beziehungsweise zu einer Matrix in Stufen. Die Aussagen über den Rang folgen daraus, dass Additionsmatrizen invertierbar sind. Dann am Ende oben stand 1, 0, 0, 0. das war quasi das Prinzip, das ich jetzt hier allgemein beschreiben möchte. Ich möchte gerne, dass hier oben, wenn überhaupt, dann nur im ersten Eintrag der ersten Zeile was von 0 Verschiedenes steht und rechts davon soll bitte alles 0 sein. Das ist der erste Schritt. Und danach basteln wir quasi eine kleinere Matrix unterhalb der ersten Zeile und links neben der letzten Spalte, die hat dann die Größe n-1 Kreuz n-1. Dann basteln wir da und überlegen uns, dass man die Bastelmatrizen vergrößern kann zu Bastelmatrizen für alles, sodass also, wenn man hier oben was stehen hat und hier lauter Nullen und man dann hier alles per Induktion in Dreiecksform gebracht hat, die sozusagen 1 zu klein sind. Das sind jetzt Bastelmatrizen der Größe n-1 Kreuz indem ich die jetzt vergrößere und einfach nur an der richtigen Stelle eine 1 hinsetze und ansonsten 0, kann ich daraus Additionsmatrizen machen, die wieder zur richtigen Matrize sind. Haben wir ja vorhin gesehen. Wenn man da eine Spalte hat, die nur eine 1 hat und lauter 0, dann kopiert man nur, was da steht und sonst ändert sich nichts. Heißt also, ich kann Additionsmatrizen und übrigens auch Tauschmatrizen, die zu einer kleineren Matrixgröße gehören, immer ergänzen und kann daraus Bastelmatrizen für die größere Größe machen, wenn ich das brauche. Reduktion. So, was passiert dann, wenn ich jetzt diese ganzen... Achso, Entschuldigung, das kann man wahrscheinlich nicht lesen. Multiplikation von A quer steht hier. Also A quer ist die Matrix, die ich multiplizieren will mit den Matrizen von rechts. Aber das Eigentliche, was passiert, was uns interessiert, passiert in dieser Teilmatrix an. Das ist die, woher die Bastelmatrize sozusagen kommt. Und jetzt gucken wir uns an, was passiert, wenn wir A nacheinander mit all diesen Bastelmatrizen multiplizieren. Dann wird daraus zuerst A quer und dann wird daraus eine Matrix, wo die erste Zeile immer noch überall 0 hat, außer vielleicht hier vorne. Und hier drunter ist alles zu einer unteren Dreiecksmatrix geworden. Und dann müssen wir nur noch einmal kurz gucken, ob jetzt in der ersten Zeile vielleicht irgendwas schiefgegangen ist. Da schauen wir gleich nochmal hin. Was in der ersten Spalte passiert, ist uns völlig egal. Die Additionsmatrizen, die man da jetzt benutzt am Ende, automatisch hier nach und nach Nullen erzeugt durch Additionsmatrizen und dann guckt, okay, was ist jetzt mit der nächsten Zeile, was ist mit der nächsten Zeile, immer so nacheinander. Und dann sieht man, dass oben drüber nichts passiert, denn die Umformungen, die man macht, beziehen sich dann ja nur noch auf die späteren Spalten. Das ist A. Und bei B machen wir das so ähnlich. Da muss man an einer Stelle ein bisschen aufpassen, aber im Prinzip ist das Verfahren das gleiche. Wir gucken auch wieder per Induktion, wir gucken wieder in die erste Zeile. Ich gucke mal, was ich dazu aufschreiben wollte. Das heißt, wir machen wieder. So, diesmal haben wir jetzt gleich mehr Zeilen als Spalten. M wissen wir jetzt nicht genau, aber die Idee ist die gleiche. Wenn wir oben lauter Nullen sind, egal, dann gucken wir halt weiter in die nächste Zeile. Aber wenn hier oben irgendwas von 0 verschieden ist, dann bringen wir es wieder ganz nach links. Und dann schreiben wir wieder die erste Zeile und die erste Spalte. Und gucken uns dann diese kleinen Spalten an, die man per Induktion in Stufenform bringt. Naja, und dann hat man hier Stufenform, das heißt, hier ist alles erfüllt. Und dann hat man nur hier oben noch diesen einen Eintrag, der wird dann Leiteintrag, weil rechts daneben alles 0 ist. Und dann hat man den Zusammenstufen. Ändert, aber das kann ich dann ja nachtragen. Ja, genau. Es könnte passieren, wenn die erste Zeile eine Nullzeile ist, dass man dann am Ende nochmal zwei Spalten tauschen muss, damit die Stufenform da ist. Wollen, indem sie Tauschmatrizen. Ich schreibe das mal als Kommentar hin, denn ich weiß gar nicht, ob ich das für Sie als Bemerkung aufgeschrieben habe. Mal eben, ob es irgendwo steht.
wahrscheinlich genau deshalb, damit sie sich dann sicher fühlen, wenn sie es benutzen und nicht überlegen, stimmen die Sätze dann noch. Also, wenn man praktisch eine Matrix umformen möchte, in Stufenform oder Dreiecksform, dann ist es häufig sinnvoll, gerade am Anfang, wenn man es noch nicht so viel geübt hat, wenn man so ein bisschen schematisch vorgeht nach dem Motto, erst kümmere ich mich um die erste Zeile, dann um die zweite und so weiter, oder erst um diese Spalte und um diese, je nachdem, in welche Dreiecksform sie kommen wollen. Wenn man dann später einen guten Blick dafür hat, dann kann es sein, dass man durch Tauschen und irgendwie eine andere Reihenfolge der Umformung, als was man zuerst denkt, schneller zum Ziel kommt. Das hängt auch davon ab, wie die Matrix-Einträge sind. Manchmal sieht man wirklich sofort, ah, hier, zack, 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 drei Umformungen, fertig. Manchmal ist es ziemlich kompliziert, weil die Zahlen halt komisch sind, dass nicht alles sofort so geht, wie man denkt. Und ich habe hier extra für Sie aufgeschrieben, dass Sie auch Tauschmatrizen benutzen dürfen bei all diesen Verfahren. Ich fand nur, es sollte irgendwo stehen, dass es reicht, Additionsmatrizen zu benutzen. Der Grund dafür ist, dass später noch was kommt in Kapitel 7, das heißt Determinante. Und wenn man die Determinante einer Matrix ausrechnet, dann ist es so, dass gewisse Umformungen die Determinante gar nicht verändern. Und es gibt Umformungen, wie zum Beispiel das Tauschen von zwei Spalten, wo die Determinante ihr Vorzeichen ändert. Das heißt also, dass immer dann, wenn man Tauschmatrizen mit einbezieht, man diese Vorzeichenwechsel beachten muss. Und wenn man das nicht will, also wenn man quasi über das Vorzeichen nicht nachdenken will, dann ist es sicherer, wenn man alles nur mit Additionsmatrizen macht. Das ist der Grund, warum ich an der einen oder anderen Stelle sage, wir arbeiten nur mit Additionsmatrizen. Dann haben wir nämlich später die Sätze und müssen über das Vorzeichen gar nicht nachdenken. Wenn ich hier überall Tauschmatrizen mit einbezogen hätte, dann hätten wir später immer mal wieder, da sowas stehen wie, und jetzt muss man zählen, wie viele Tauschmatrizen man benutzt hat und da muss man auch blabla mitrechnen. Das ist der Grund, warum wir das hier so machen. Okay, jetzt gucke ich mal, ob da direkt noch ein Beispiel kommt. Ja, ich habe jetzt so ein kleines praktisches Beispiel zum Thema seltsame Matrix und wir wollen den Rang bestimmen. Ja. Ja. Nee, nicht notwendigerweise. Nee, man kann das Verfahren erweitern und kann noch weiter umformen, aber so wie es da jetzt steht, könnte es ja sein, Moment, ich gehe mal zum Augenblick. Vielen Dank für die Frage. Wir gucken nochmal, was hier passiert.
Hier in der ersten Spalte der ursprünglichen Matrix, da kann ja haufenweise Zeug stehen. Das wird jetzt hier später überhaupt nicht mehr angefasst. Wenn wir hier die ganzen Umformen machen, entstehen hier oben überall Nullen, aber hier unten kann noch haufenweise Zeug stehen, insbesondere kann hier vorne noch haufenweise Zeug stehen, das bei den Umformen überhaupt nicht berührt wurde, sodass dann am Ende es durchaus passieren kann, dass hier lauter von Null verschiedene Einträge stehen. Und bei der oberen Dreiecksmatrix müsste hier ja überall Null stehen. So schnell kommen wir da nicht hin. Man kann das Verfahren aber so erweitern.
Matrix in eine Dreiecksmatrix umzuformen und ich habe das so gemacht, dass man dann quasi von hinten die Lösung einfach so ablesen kann und das fand ich bei der unteren Dreiecksmatrix einfacher und intuitiver als bei einer oberen. Das ist der einzige Grund, warum ich das hier mache. Danke für die Nachfrage. Gibt es noch mehr Nachfragen, bevor wir uns jetzt ein Beispiel angucken, wo wir nochmal praktisch üben, den Rang zu bestimmen mit so einem Verfahren? Okay, dann kommt jetzt ein solches Beispiel, nämlich, ja, das ist Platz. Hier kommt eine Matrix. Nein, es kommen erstmal ein paar Vektoren. Ich nenne das mal Anwendungsbeispiele. Der Witz von dem Ganzen ist ja, dass das, was wir jetzt machen, für verschiedene Zwecke irgendwie taugt.
Tau. Wir wenden das später massiv an bei den Invertierbarkeit von Matrizen, bei den Gleichungssystemen, aber es ist eben auch an anderen Stellen sinnvoll, wo man sich damit Arbeit sparen kann. Wenn also zum Beispiel ich Ihnen so ein paar Vektoren hinwerfe und Sie sollen gucken, ob das eine Basis ist, dann kann man das leicht mit so Tricks mit Matrizen rausfinden. Oder wenn ich Ihnen Vektoren hinschreibe und Sie sollen den Rang des Erzeugnisses bestimmen, kann man auch Matrizen zur Hilfe nehmen. In diese Kategorie fällt dieses Beispiel. Wir sind jetzt im Vektorraum R4 und ich gebe Ihnen drei Vektoren.
Standardbasisvektor.
fortsetzen. Achso, eine gute Übung ist jetzt nochmal eine Basis konkret hinzuschreiben für den Zeilenraum, um nochmal zu Fuß zu überprüfen, was der Rang ist. Aber worauf ich dann hinaus möchte, und das ist das, was wir am Donnerstag in der Vorlesung beweisen, ist, dass man das alles noch fortsetzen kann, sodass man nicht nur bei Dreiecksmatrizen landet, sondern bei Diagonalmatrizen. Und an denen kann man dann ganz leicht absehen, ob sie invertierbar sind oder nicht. Wenn ich mir so eine Diagonalmatrix angucke, ist es nämlich so, ich gucke mir die Diagonaleinträge an und wenn die alle von 0 verschieden sind, dann ist die Matrix invertierbar, dann bilden nämlich die Zeilenvektoren sofort eine Basis des entsprechenden Vektorraums, K und N, K und M, was auch immer man daran hat. Und in dem Moment, wo auf der Diagonale mindestens einmal eine 0 steht, haben wir ja quasi eine Nullzeile, die zum Erzeugnis nichts beiträgt, sodass der Rang dann nicht voll sein kann. Die Matrix ist nicht invertierbar. Das kann man dann einfach sofort an dieser Diagonalgestalt erkennen. So, das gucken wir uns in Ruhe am Donnerstag.